Hey, guten Morgen, Leute. Ich bin Marcel und ich bin hier bei Radio Frei mit Patrick und Erik. Wir sind Schüler der Walter-Krubus-Schule und haben im Rahmen eines kleinen Projekts einen Ausflug gemacht zu dem ehemaligen Stasi-Gefängnis hier in Erfurt. Und da wird gerade umgebaut für eine Ausstellung. Aber dazu kann euch Erik ein bisschen was erzählen.
Ja, wie schon gesagt, sind wir mitten in den Umbaumaßnahmen da reingeplatzt. Es war dennoch sehr, sehr sehenswert und sehr, sehr lehrreich. Trotz des ganzen Stresses, der dort herrschte, gelang es einigen unserer Mitschülern, ein paar der dort tätigen Leute beiseite zu ziehen und sie ja, in ein paar interessante Fragen zu stellen.
Wir drei sind zum Beispiel auf die Straße gegangen und wollten mal gucken, was wissen die Leute eigentlich über dieses Gebäude?
Hier, das war früher Gefängnis. Ja, das ist renoviert worden und steht da dran, Adenauer Stiftung und so weiter ist alles drin.
Das war, solange ich mich erinnern kann, zu DDR-Zeiten ein Gefängnis. Also sagen wir mal seit 1950 bis 89, was danach draus geworden ist. Gut, das wissen Sie ja. Das ist jetzt eine Gedenkstätte. Was sonst passiert ist da drin, muss ich leider zugeben, das weiß ich nicht. Das habe ich hinterher erfahren, nach der Wende.
Hier in der Nordhäuser Straße noch gewohnt habe, da wusste ich immer, wann hier Rummel ist und was hier alles passiert. Ne? Ehrlich, aber, das ist ja echt so. Und jetzt kommst du dir vor wie so ein Außerirdischer, wenn du mal hier hinten hinkommst und denkst mir, huch, Karusselle und hier was Neues gebaut.
Das ist also eine Gedenkstätte, ja, für Stasi-Opfer.
Ich habe keine Ahnung, weil ich noch nicht lange hier in Erfurt bin. Ich habe da wirklich keine Ahnung, da kann ich nichts dazu sagen. Ne?
Hallöchen, wir sind Marcel.
Hi.
Und Elias und haben den Leiter des Aufbaustabes der Gedenkstätte Andreasstraße interviewt. Ein sehr aufgeschlossener und interessanter Gesprächspartner, der unsere Fragen offen und ehrlich beantworten konnte. Wir begrüßen nun Herrn Dr. Voigt, er ist Leiter des Aufbaustabes. Hallo Dr. Voigt. Können Sie uns kurz Ihren Aufgabenbereich bei der Dauerausstellung der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße erklären?
Ja, hallo, mache ich gerne. Ich sorge dafür, dass hier eine spannende, hoffentlich spannende Ausstellung entsteht zum Thema Haft, Diktatur, Revolution, so heißt der Titel, Thüringen 1949 bis 89. Ja, und wir sind jetzt nach fast 2 Jahren Arbeit an der Gedenkstätte hier soweit, dass wir die Ausstellung auch eröffnen können. Da sind wir sehr stolz. Nächste Woche geht's los, am Mittwoch, den 4. Dezember. Und wir freuen uns auf möglichst viele Besucher, die von da an hier uns täglich außer Montag und Mittwoch besuchen können. Ja, und dann sind wir gespannt auf die Reaktionen der Leute.
Wie kam es denn eigentlich zur Entstehung der Dauerausstellung in diesem Gebäude und wer steckt hinter der Idee dazu?
Das sind ganz viele Leute. Eigentlich war es ja immer ein Gefängnis hier, dieses Haus. Ne? Irgendwie über 100 Jahre lang. In der Kaiserzeit, in der Weimarer Republik, in der Nazizeit und auch zu DDR-Zeiten war es Gefängnis. Und es war so, dass vor einigen Jahren ehemalige Häftlinge gesagt haben, hier muss doch was passieren, das kann doch nicht einfach verrotten, dieses Haus. Man muss eine Gedenkstätte machen. Und dann haben ganz viele Bürger gesagt, ja, stimmt, lass es uns versuchen. Man hat über Konzepte gestritten. Die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Thüringen hat sich eingeschaltet. Und schließlich war eine recht breite Basis da von Menschen, die das Gebäude erhalten wollten. Es war ja auch kurzzeitig zur Debatte gestanden, es abzureißen. Und das wäre, glaube ich, ein großer Fehler gewesen. Und wir sind froh, dass es jetzt wirklich eine Gedenkstätte geworden ist. Die Stiftung Ettersberg steht dahinter als Trägerin. Und wir als Team der Gedenkstätte, wir versuchen jetzt das Haus mit Leben zu füllen, denn es soll ja nicht kein Gefängnis mehr sein, logischerweise, und auch keine reine Haftgedenkstätte, sondern es soll wirklich auch ein Museum werden über die SED-Diktatur in Thüringen.
Dr. Voigt, wir haben erfahren, dass Sie hier in der Ausstellung bei der Ausarbeitung der Texte größtenteils mitgewirkt haben. War es für Sie schwierig, die Texte besuchergerecht aufzubereiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist wirklich so, dass die meisten Menschen, die mal auf einer Universität waren, viel zu kompliziertes Deutsch schreiben und auch sprechen. Wir haben uns bemüht, einfach zu formulieren, nicht so viel Fremdwörter zu benutzen, kurze Sätze zu machen. Das ist aber echt eine Kunst und wir haben bis zuletzt geschwitzt und gefummelt und gefeilt an den Texten. Ich hoffe, es hat geklappt. Das müssen dann die Besucher beurteilen, ob es wirklich gelungen ist.
Ja, in der Ausstellung hat man viele originale Ausstellungsstücke gesehen. Wer hat Ihnen die Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt?
Ganz viele Museen, Archive und auch Privatpersonen, die wir angesprochen haben. Es war so, dass wir die Themen für die Ausstellung uns überlegt haben und dann gesucht haben, wo kriegen wir Objekte her, wo kriegen wir Gegenstände her, die uns auch Geschichten erzählen. Also wenn du jetzt zum Beispiel über Propaganda in der DDR was erzählen möchtest, ist es natürlich gut, du hast ein Beispiel für zum Beispiel den Personenkult, den es gegeben hat. Da haben wir an Ernst Thälmann gedacht. Es gibt auch in Weimar noch ein Thälmann-Denkmal, aber das konnten wir ja schlecht über Nacht abbauen und hier wieder aufbauen in der Ausstellung. Also mussten wir suchen, wo gibt es einen Thälmann-Kopf zum Beispiel, den wir ausstellen können. Und da haben wir uns nicht für irgendeinen entschieden, sondern den genommen, den Wilhelm Pieck, der erste Präsident und auch einzige Präsident der DDR, auf dem Schreibtisch stehen hatte zum Beispiel. Und um den zu kriegen, musst du halt einen Brief schreiben an das Museum, in dem Fall das Deutsche Historische Museum in Berlin, die haben den und die sind dann ganz streng und sagen, ja, wenn ihr den aufstellen wollt, der ist aus Gips, den müsst ihr erstmal schützen, damit der nicht einstaubt, dann braucht ihr erstmal eine Glasvitrine und eine Alarmanlage und so, die Temperatur im Raum muss so und so hoch sein, die Luftfeuchtigkeit muss so und so hoch sein und der Transport zu euch nach Erfurt, der kostet richtig viel Geld, weil das macht eine Spezialfirma und so weiter. Also sowas muss man beachten, das wusste ich auch nicht am Anfang, ich dachte, na, die schicken uns den Kopf jetzt, ne? Mit der Post so ungefähr, das geht ganz schnell, nee, das ist ganz kompliziert. Und deswegen warten wir heute noch auf den. Den wird es auch nächste Woche noch nicht geben, aber nicht weitersagen, nicht verraten. Ja? Also es wird ein Ersatzkopf da sein. Es steht zwar dran auf der Exponatbeschriftung, Thälmann-Büste vom Schreibtisch von Wilhelm Pieck, aber er ist von eBay. Aber er wird ausgetauscht nach kurzer Zeit natürlich. Denn.
Denken Sie, dass sich die Bau- und Restaurierungskosten in den nächsten 10 Jahren wieder rechnen?
Das wäre zu viel verlangt, das wäre natürlich großartig, aber so funktioniert Kultur nicht, ganz selten jedenfalls. Ihr wisst das bestimmt, dass Theater und Museen ganz selten Gewinn machen, sondern die werden bezuschusst. Es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch private Museen. Es gibt zum Beispiel das DDR-Museum in Berlin, ein privates Museum, die machen ganz gut Kasse, so. Das ist ein ganz, ganz cleveres Konzept, die haben aber auch unglaublich Glück, die sind sozusagen wirklich am Hotspot der Touristen, die sind wirklich mitten in der Stadt gegenüber vom Dom und da gehen irgendwie sowieso alle vorbei und dann gehen die halt da auch nochmal rein und das klappt halt sehr gut, das ist ganz selten sowas. Normalerweise müssen Museen bezuschusst werden, also mit öffentlichen Geldern und wir wollen auch ein bisschen was einnehmen natürlich, weil wir viele Ausgaben haben, allein die Heiz- und Reinigungskosten beispielsweise, aber wir verlangen nicht viel Geld jetzt für einen Eintritt, also es kostet ermäßigt 1 Euro und regulär 2 Euro.
Das Haus war ja früher ein Stasi-Gefängnis. Was haben Sie für einen Bezug auf das Gebäude in der DDR-Zeit gehabt?
Gar keinen. Also ich habe keinen Bezug zu dem Gebäude von meiner Biografie her. Ich habe es erst kennengelernt, als ich mich für den Job hier interessiert habe. Und dann aber sehr intensiv. Also dann bin ich über die Baustelle gestapft hier und habe mir das alles angeguckt, alles zeigen lassen, war sofort fasziniert. Aber ich habe selber keinen Bezug dazu. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, denke ich manchmal, weil ich es dann emotional auch nicht so ganz an mich ranlasse. Also natürlich bewegt mich das emotional, wenn ehemalige Häftlinge mir ihre Geschichte hier erzählen. Aber dadurch, dass ich von außen komme, denke ich, bin ich vielleicht ein bisschen objektiver. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich muss mir das ja auch irgendwie, also halt, ich muss mich da manchmal halt rechtfertigen, so wie jetzt, dass ich halt beschreibe, wie ich zu dem Job gekommen bin. Aber natürlich die mit dem Haus verbunden sind, also die zum Beispiel hier inhaftiert gewesen sind, das ist meine Aufgabe, die wirklich ranzuholen und dass die mit uns im Gespräch sind, dass die uns Interviews geben und dass die ihre Geschichte hier den Schülern zum Beispiel, die uns besuchen, auch erzählen. Also ich bin sozusagen der Geschichtensammler.
Haben Sie bei Ihrer Arbeit hier etwas Neues dazugelernt, was Sie vorher noch nicht wussten?
Allerdings, ja. Also das kann ich wirklich sagen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel in kurzer Zeit gelernt über, erstmal das ganze Thema Gefängnis. Da habe ich mich vorher nicht groß mit beschäftigt. Und wir haben einen Häftling, von dem habe ich, glaube ich, am meisten gelernt. Der heißt Thomas Wagner. Der saß hier 1976, weil er gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann protestiert hat. Und der hat mal zu uns gesagt in einem Interview, er wünscht sich, dass Schüler, also ihr zum Beispiel, wenn ihr zu uns kommt, dass ihr rausgeht mit dem Gedanken, dass ihr euch Gedanken macht über die Frage, was ist denn eigentlich Gefängnis? Was bedeutet Gefängnis? Und dass, wenn unsere Besucher in Urlaub fliegen, in die Türkei vielleicht für 400 Euro all inclusive, dass die sich da auch mal vorstellen, dass es auch in der Türkei und auch in vielen, vielen anderen Ländern auf der Welt Gefängnisse gibt, die vielleicht noch viel, viel schlimmer sind als dieses hier.
Hallo, hier sind Christoph und Matthias.
Wir haben uns wohl die wichtigste Person der gesamten Ausstellung ausgesucht. Und wer das ist, erfahrt ihr jetzt. Wir haben uns heute mit Herrn Stefan Schilbinger getroffen. Herr Schilbinger ist Ausstellungsarchitekt in der Gedenkstätte Andreasstraße. Herr Schilbinger, wollen Sie sich kurz unseren Hörern vorstellen?
Ja, mein Name ist Stefan Schilbinger. Ich bin Ausstellungsgestalter von Beruf. Ich arbeite für Kosmos. Meine Position hier beim Bau des Museums ist die sogenannte Artdirektion, so heißt das in den Agenturen. Als Ausstellungsarchitekt und Artdirektor bin ich damit verantwortlich für alles Gestalterische hier im Museum. Ich arbeite dafür mit einem Team von Museologen, Grafikern und natürlich auch hier dem inhaltlichen Aufbaustab der Gedenkstätte eng zusammen und führe das dann letztendlich in die Gestaltung der Räume über. Alles, was ihr hier seht, wenn ihr durchs Haus geht, ging wahrscheinlich irgendwann mal über meinen Tisch.
Wie kamen Sie zu dem Projekt?
Zu diesem Job der Ausstellungsgestaltung hier in Erfurt kam ich über einen älteren beruflichen Kontakt. Wir haben bei anderen Projekten vor einigen Jahren erfolgreich zusammengearbeitet. Und der Herr Baumbach, so heißt der, dieser Kontakt, der arbeitet schon etwas länger für die Leipziger Agentur Kosmos. Und Herr Baumbach bzw. Kosmos hat mich dann für dieses Projekt, ja, man könnte sagen, angeworben. Sie haben ja quasi mit diesem doch wirklich auch für mich als Ausstellungsgestalter sehr, sehr interessanten Projekt sozusagen so ein bisschen von Berlin nach Leipzig, wo die Agentur sitzt, gezogen. Und ich bin ja sehr froh, das hier gestalten zu dürfen.
Wie waren Ihre ersten Eindrücke und Reaktionen zu dem Projekt?
Ja, meine erste Reaktion war so, oh, das klingt ja spannend. Das ist eine gute und ganz spannende Sache. Als Ausstellungsgestalter wird man ja im Laufe des Projektes oder das ist eigentlich der Beginn dessen so ein bisschen zum kleinen Experten für die Thematik. Also man muss sich sehr, sehr stark in die Thematik einarbeiten, weil man ja auch derjenige ist oder der Mittler zwischen Wissenschaft und Inhalt und letztendlich dann dem Besucher. Also ich mache mir Gedanken, was erlebt der Besucher, wenn er in das Museum geht und wie vermittelt man die Inhalte. Und gerade vor dem Hintergrund sind die Inhalte natürlich auch gestalterisch sehr, sehr spannend und ich muss mich da eindenken und wirklich einarbeiten. Und das macht, je nachdem, was man gestaltet, findet man das selber vielleicht ein bisschen interessanter oder nicht so interessant. Und das hier ist auch aufgrund der Historie und des Gebäudes, des Originalschauplatzes natürlich super interessant für mich.
Welche Bereiche waren denn am schwierigsten für Sie umsetzbar?
Besonders schwierig waren die Bereiche, die inhaltlich wahrscheinlich auch nicht ganz so klar und einfach strukturiert waren, wo vielleicht auf relativ kleinem Raum versucht worden ist, viel reinzupacken und das Thema noch und das und noch eins. Und dann wird es auch für den Gestalter schwieriger, eine klare Aussage, eine klare gestalterische Aussage zu treffen, die auch der Besucher versteht, wenn eben das die Voraussetzung schon so ein bisschen desperat ist. Und hier im Gebäude haben wir ja sehr kleine Zellen, also viele kleine Zellen. Das macht es ohnehin sehr, sehr schwierig, überhaupt auf diesen 8-9 Quadratmetern ein Thema erschöpfend abzuhandeln.
Inwieweit waren Ihnen denn Grenzen gesetzt mit der kreativen Umsetzung? Gab es gewisse Rahmenbedingungen, an die Sie sich halten mussten?
Der Rahmen ist von der Gedenkstätte letztendlich, also von unserem Auftraggeber, klar abgesteckt, thematisch natürlich. Das grenzt jetzt nicht ein, sondern es gibt erstmal vor, was ist hier überhaupt zu tun. Grenzen gibt es sicherlich budgetär, also es gibt nicht endlose Mittel für so ein Projekt und man hat sowas immer auch ein bisschen im Hinterkopf, wobei man auch aber in der kreativen Phase versucht, eigentlich nicht daran zu denken, sondern einfach nur, wie muss so ein Raum sich anfühlen, wie gestalte ich so einen Raum. Das ist das Allerwichtigste und budgetär gibt es da dann kaum Grenzen. Was meine gestalterische Freiheit betrifft, bei dem Projekt war sie glaube ich, oder ich empfinde sie als eigentlich sehr, sehr groß. Unser Auftraggeber zog eigentlich auch weitestgehend mit unseren kreativen Ideen mit. Bedarf natürlich an mancher Stelle vielleicht etwas mehr Überzeugungsarbeit, dass das, was wir oder wie wir es gerne umsetzen wollen würden, dass einfach möglicherweise der beste Weg ist und jetzt nicht vielleicht, wie es jetzt von vornherein hier angedacht war, wie man sowas umsetzen könnte. Das führt vielleicht an manchen Stellen auch so weit, dass man Exponate streicht, weil man jetzt sagt, okay, ist es vielleicht viel besser, jetzt ein Thema, wenn jetzt ein Raum angenommen ganz, ganz dunkel ist und es gibt nur ein einziges Exponat, dafür hat es einen Spot und das wirkt viel, viel deutlicher oder die Raumaussage wird viel, viel klarer als jetzt ein desperates Sammelsurium aus verschiedensten Exponaten, die dann vielleicht auch gar nicht so stark sind.
Ja, Herr Schöbinger, die Eröffnung der Gedenkstätte steht kurz bevor. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?
Ja, es gibt natürlich immer Dinge, die würde man im Nachhinein ein bisschen anders gestalten oder die sind nicht ganz so geworden, wie man sich es vielleicht vorgestellt hatte oder wie es ursprünglich geplant war. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Ausstellung und ein sehr schönes Museum werden, wenn es dann mal dann ganz fertig ist, wenn das Licht noch stimmt, wenn alle Bauten dann auch wirklich an ihrem Platz stehen, dann wird das schon sehr schön werden. Es gibt natürlich immer eine kleine Diskrepanz vielleicht zwischen der ursprünglichen gestalterischen Idee, die vielleicht noch ein bisschen schärfer ist als das, was man dann tatsächlich umsetzen kann. Also eben bedingt durch die Exponatlage, bedingt durch die räumliche Enge. Also es gibt so ein paar Parameter, die können einem so eine gestalterische Idee vielleicht ein bisschen verwässern. Aber man versucht einfach das Beste daraus zu machen und ich denke, das ist uns hier eigentlich ganz gut gelungen.
Ja, kommen wir zum Schluss. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft des Projektes? Wie soll es denn weitergehen in Zukunft? Sind neue Aufgaben geplant?
Ja, nach der Eröffnung werden wir noch ein paar weitere Dinge hier arbeiten. Also es wird noch ein paar Änderungen geben. Der Medienguide ist auch aufgrund der Kürze der Zeit nicht fertig geworden. Da wird es im Frühjahr nochmal eine Mini-Eröffnung oder nochmal einen kleinen Zusatz geben. Der Medienguide wird dann fertig sein. Es ist, glaube ich, ganz normal so. Es gibt so ein paar, einfach so ein paar Dinge, die wo man jetzt sieht, da ändert man vielleicht nochmal was oder wird nochmal ein Text neu geschrieben. Das wird so aus unserer Sicht in den nächsten ein, zwei Monaten zu tun sein, bis wir, glaube ich, dann wirklich dastehen und sagen, so, jetzt ist alles fein, wie es sein soll. Ja, für die Gedenkstätte wünsche ich mir in Zukunft, dass es einfach in Erfurt und in Thüringen darüber hinaus ein spannender Ort ist und bleibt, wo man immer wieder ganz gerne herkommt und der einfach auch überregional so ein bisschen so ein Leuchtturmprojekt ist und sein wird. Ich denke, das Potenzial gibt es hier definitiv.
Hallo, ich bin der Nathan und neben mir steht noch der Sigi. Wir haben zusammen auf der Baustelle in der Andreasstraße in der Gedenkstätte den Herrn Vogel interviewt. Und die Baustelle war wirklich noch eine Baustelle. Da standen überall Baumaterialien rum und die Exponate waren schon vorhanden teilweise. Aber teilweise haben sie noch komplett gefehlt. Die ganzen Räume waren einfach einzige Baustellen.
Herr Vogel war für die Einbauten verantwortlich, unter anderem auch für die Vitrinen. Und seine Aufgaben wird er kurz im Interview erläutern.
Wir stehen hier gerade in der Gedenkstätte in der Andreasstraße. Ich freue mich sehr, den Herrn Vogel vor mir stehen zu haben. Herr Vogel, welche Aufgaben haben Sie hier in der Gedenkstätte?
Wir bauen den kompletten Grundkörper der Ausstellung, was Möbeleinbauten hauptsächlich sind, vorgesetzte Wände, Vitrinen hauptsächlich, wo dann die Objekte reinkommen. Das ist unsere Aufgabe hier im Großen und Ganzen.
Und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten muss man für die Arbeit hier mitbringen?
Also Grund ist, dass man Tischler ist oder fachwerklich sehr begabt ist, weil es hat nicht nur mit dem Tischler zu tun, man hat auch viele Sachen, wo man sich einen Kopf machen muss, wie kriege ich was fest, Wie mache ich das, dass das auch in dem Dauerbetrieb der Ausstellung auch alles dann auch hält?
Dann ist, haben Sie ja gerade schon angesprochen, wie hält das? Was waren Ihre größten Herausforderungen hier bei der Arbeit in der Gedenkstätte, vor die Sie gestellt wurden?
Die größte mit Herausforderung bei diesem Gebäude an sich hier ist, weil es ja sehr alt ist, sind die Mauerwerke, die sehr lose sind, sehr lockere Steine, wo man meistens, wenn man was irgendwie anbringen will, was schwerer ist, irgendwas meistens große Löcher hat und dann wieder was einkleben muss, um solche Sachen dann aufzuhängen.
Ja, und jetzt noch eine Frage zu Ihren persönlichen Erfahrungen. Wie waren Ihre persönlichen Erfahrungen in der DDR? Haben Sie da schon einen Bezug herstellen können zu der Gedenkstätte?
Also meine persönlichen Erfahrungen sind daher, da ich in der DDR auch aufgewachsen bin. Also Jungpine war, FDJler war, meine Ausbildung gemacht hat in der DDR als Tischler und auch zur Armee gegangen bin. Dann kam die Wende, dann waren wir wieder zu Hause und haben Westen gehabt. Also man hat das früher gehört von dem Stasi-Knast, sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, aber man war froh, wenn man mit den Leuten eigentlich nichts zu tun hatte. Wie oft und wann ich abgehört worden bin, weiß ich nicht, weil ich es nie nachvollzogen habe.
Ja, Herr Vogel, Sie sind ja gerade bestimmt sehr im Stress und am 4.12. soll die Dauerausstellung hier in der Gedenkstätte eröffnet werden. Meinen Sie, Sie werden danach nochmal in die Ausstellung gehen oder haben Sie dann die Nase voll?
Das weiß ich noch nicht. Es ist eine Dauerausstellung, weil von der Sache her kann ich es noch nicht sagen, weil wenn ich wieder in Erfurt bin, hat ja nicht bloß das eine Museum in Erfurt, kann es durchaus passieren, dass ich mal hier reingehe und mal wieder allen Hallo sage, weil inzwischen kennt man sich und wäre schon interessant, mal zu sehen, wie es in ein paar Jahren oder so aussieht. Ob es denn noch so schön geblieben ist, wie wir es denn jetzt hier herrichten.
Okay, dankeschön.
Bitteschön. Hallo, wir sind der Christoph und der Philipp von der Walter-Gropius-Schule Erfurt. Wir haben ein Interview mit Herr Haube geführt. Herr Haube ist Exponateinrichter in der Dauerausstellung der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße.
Ja, und ganz speziell geht er da auf eine Briefmarke ein, die er dann auch schildert. Leider haben wir dazu keine Videoaufnahmen, also wir können das nur schildern im Radio. Viel Spaß noch. Herr Haube, wie lange sind Sie hier schon an dem Gebäude tätig?
Wir sind vor 3 Wochen gekommen und wir arbeiten für oder mit der Firma Fissler und wir machen die Objekteinrichtung und Exponateinbringung.
An welchem Exponat sind Sie denn zurzeit tätig?
Wir richten gerade die kleinen Wandvitrinen ein. Da sind Briefmarken drin, Schallplatten, Zeitungen. Und der Frank baut gerade einen Grenzstein in die Box.
Welche Exponate waren hier am schwersten anzubringen?
Da sind wir immer noch dabei, weil es so schwer ist. Und zwar ist das ein Moped, welches zerlegt wird und an die Wand gehängt wird und in vielen Einzelteilen jetzt genau eingemessen werden muss. Und wir haben da extra noch Teile ausgemessen, anfertigen lassen und die kommen morgen und es muss alles sehr genau passen.
Wie lange dauert das circa, dieses Exponat da anzubringen? Wie lange sind Sie damit schon insgesamt beschäftigt?
Also mit Aufmessen und die Halterung planen und so weiter haben wir bestimmt jetzt schon 10 Stunden dafür verwendet.
Welches Exponat hat Sie persönlich am meisten davon beeindruckt?
Ich habe vor... diese Woche. Es gibt einen kleinen Exponatkasten, wo Briefmarken drin sind, im Kunstraum. Und das ist ein Satz von DDR-Künstlern. Und es gibt eine Briefmarke von Rudolf Berganda, heißt er. Das heißt der Festtag. Und da sieht man an dem Fenster einen älteren Herrn, ich würde sagen, das ist der Opa, mit seinem Enkel. Der hat den Enkel sozusagen vor sich stehen, der Enkel guckt aus dem Fenster, er steht hinter ihm und sie hissen zum Festtag die rote Fahne. Und hinter diesen beiden steht, glaube ich, noch eine Frau, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses das Gesicht dieses älteren Herrn, ja, wo ich denke, das ist der Opa ist, der schaut so ganz fürsorglich auf seinen Enkel und hat zugleich mit beiden Händen die Fahne in der Hand. Und also ich bin ja selber in der DDR aufgewachsen. Für mich ist das, also ich war richtig wehleidig, als ich das gesehen habe, weil hat jemand wahrscheinlich... vielleicht in der KP, oder jedenfalls hat er für die Freiheit, für den Sozialismus irgendwie sich eingesetzt. Vielleicht war er im Krieg, vielleicht war er sogar gefangen. Und dann ist ja der Festtag herangekommen und man ist stolz, man will seinem Enkel zeigen, wir haben den Frieden, wir haben den Sozialismus. Also so war es ja bestimmt auch gemeint als Kunst, ne? Und dann weiß man ja, wie es ausgegangen ist, wie Leute gemeckert haben, wie es scheiße war, es gab dies und jenes nicht und wie enttäuscht solche Menschen gewesen sind, wo der Enkel vielleicht dann sagt, ey, Opa, es kotzt mich hier an in der DDR, ich hau den Westen ab. Also was für Biografien da eben auch dahinter stehen, hinter diesen Dingen, man sagt immer DDR, na ja und sowas. Aber es gibt ja viele Leute, oder es gab viele Leute, es gibt ja immer noch welche, ich kenne auch einige, die haben wirklich an, sage ich mal, das Gute geglaubt. Ja? Und sieht man auf dieser Briefmarke sieht man das, wie er seinen Enkel sozusagen in die neue Welt einpflanzen will. Und mit ihm gemeinsam die Fahne, die steht eben für das überwundene System. Jetzt sind wir wieder raus aus diesem System und ich gucke mir die Briefmarke an und denke mir, also wie viel Kraft und wie viel Mut diese Leute aufgebracht haben und wie es wieder sich zerschlagen hat. Welche Traurigkeit. Hat mich sehr berührt.
Macht Ihnen die Arbeit hier am Gebäude Spaß?
Also wir machen die Arbeit eigentlich immer sehr gern, weil man trifft immer wieder interessante Leute, man hat interessante Exponate, man kommt in andere Städte und die Zusammenarbeit mit den Ausstellungsmachern, den Kuratoren, den Wissenschaftlern ist immer wieder erhellend und wirklich bereichernd. Und auch hier wieder, man ist schnell auf Du und man hat ein super Arbeitsverhältnis und es ist sehr angenehm.
Wussten Sie vor Ihrer Arbeit von dem Gefängnis, also von der Geschichte des Gefängnisses?
Habe ich noch nie gehört, dass es hier in Erfurt auf der Andreasstraße dieses Gefängnis gab. Ich kenne es aus Dresden, wo ich aufgewachsen bin. Da gab es ja halt auch sowas. Und es gab ja in vielen großen Städten diese Art Einrichtungen. Aber von der Erfurter hier, dass sie hier ist, neben Dom, wusste ich nichts.
Wo kommen Sie ursprünglich her? Also wie wir jetzt bisher gehört haben, kommen Sie wahrscheinlich nicht aus Erfurt oder sind Sie in Erfurt aufgewachsen?
Nee, ich bin in Dresden aufgewachsen, bin in Radebeul geboren. Ja. Wir arbeiten halt in sehr vielen Städten.
Welchen Bezug haben Sie zu dem Gebäude jetzt, wo Sie es kennen?
Also gerade zweite Etage, wart ja bestimmt schon oben, wo man noch die Ausstattung sieht, wie die Leute hier, also unverändert, wie die Leute hier eingeknastet wurden. Also schon das Arbeiten darin ist komisch. Und wenn man das einrichtet und diese Betten macht und die Schränke anbringt und die Stühlchen hinstellt und die kleinen Hausschuhe drunter schiebt, das ist... Ah, da kriegt man schon irgendwie, möchte man noch mal ein bisschen mehr Atem holen und die Fenster sind zu mit Glasstein. Hier unten in den Räumen, die sind natürlich saniert, trotzdem diese Enge ist trotzdem immer noch da. Ja, es ist natürlich viel Licht, aber oben ganz klar, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das keine Beklemmung auslöst.
Ist es etwas Besonderes für Sie, an so einem geschichtlichen Gebäude zu arbeiten?
Natürlich, also es sind immer besondere Gebäude, zu denen man dann fährt, wenn Museen eingerichtet werden. Aber hier ist es ja auch so, dass das Gebäude selbst ein Ausstellungsobjekt eigentlich mit ist. Ne? Also zweite Etage hat man gerade. Manchmal werden extra neue Gebäude gebaut für irgendwelche Sammlungen. Aber hier ist es ja so, das Objekt selber ist ein wichtiges Exponat. Und dann, klar, beantwortet sich die Frage.
Würden Sie sich die Ausstellung auch mit Ihrer Familie oder Verwandtschaft angucken? Oder würden Sie allgemein anderen Leuten noch von dieser Ausstellung erzählen?
Ja, mache ich eigentlich immer und auch hier, denke ich, ist es eine wirklich sehr gute Einrichtung. Ich denke, die lebt auch sehr viel von den Veranstaltungen, die hier noch stattfinden, von den Führungen. Ist ja wirklich eine Gedenk- und Bildungsstätte, weniger eine Sammlung, wo man einfach durchläuft. Und von daher, also ich erzähle immer, was wir so machen und das ist auch eine besondere Sache hier. Würden wir, wenn wir in Erfurt kommen, bestimmt besuchen.
Wo waren Sie da zuletzt tätig?
Ja, kurz bevor wir herkommen, haben wir in Halle im Museum für Ur- und Frühgeschichte die Sonderausstellung zu einem Fund, der in der Nähe von Halle gemacht wurde. Salzmünde, ich glaube, es heißt 3300 BC, die mysteriösen Töten. Kann ich auch sehr empfehlen.
Vielen Dank, Herr Haude.
Ja, gern geschehen.
Hallo, wir sind Christian
und Patrick. Und wir haben Christiane Metag interviewt.
Sie ist Mitarbeiterin der Gedenkstätte und hat uns interessante Geschichten über ihre Arbeit mit den Zeitzeugen erzählt.
Und den kompletten Beitrag hört ihr jetzt.
Wir saßen gerade eben noch in einer Gefängniszelle und jetzt sitzen wir schon wieder in einer Zelle, die aber umgebaut worden ist zu dem Büro von Christiane Metag, welche Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Dauerausstellung Gedenk- und Bildungsstätte in der Andreasstraße ist. Meine erste Frage an Sie: Welche Aufgabe verfolgen Sie in der Ausstellung und in der Gedenkstätte?
Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Geschichte der Stasi-Untersuchungshaft zu recherchieren. Das heißt, ich habe mich mit den Akten des Stasi-Unterlagenbeauftragten beschäftigt, also mit den Akten, die die Staatssicherheit über das Gefängnis angefertigt hat und über die Inhaftierten angefertigt hat. Und ebenfalls beschäftigt habe ich mich auch mit den Zeitzeugen und ihren Geschichten.
Wie machen Sie denn die Zeitzeugen ausfindig?
Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen sind viele Zeitzeugen in die Gedenkstätte gekommen, seit sie jetzt ein gutes Jahr ja schon aufhatte, zwar mit eingeschränkten Öffnungszeiten, aber trotzdem aufhatte, sind viele wieder hergekommen, um einfach mal zu schauen, wie es hier aussah. Und die habe ich natürlich gleich angesprochen, ob sie auch bereit wären, ein Interview zu geben, beziehungsweise ob sie auch bereit sind, uns ihre Geschichte zu erzählen. Und zum anderen, von anderen Institutionen haben wir auch viele Kontakte schon bekommen gehabt.
Zum einen haben Sie dann auch Gespräche mit denjenigen gehabt, aber kann es auch sein, dass Sie über E-Mail oder Telefonkontakt solche Leute ausfindig machen und sich mit ihnen austauschen? Oder kommt sowas eher selten vor?
Also persönliche Gespräche waren natürlich immer das Hauptkriterium gewesen. Einen einzigen Fall hatte ich gehabt, dadurch, dass wir relativ wenig Frauen hatten, die sich hier als Zeitzeugen gemeldet haben und uns natürlich auch die weibliche Perspektive der Geschichte sehr wichtig ist, habe ich mich dann an den Förderverein der Frauen von Hoheneck gewandt, also Hoheneck, das ehemalige Frauengefängnis in der DDR, und habe die gebeten, ob sie nicht die ein oder andere Zeitzeugin kennen, die bereit wären, für uns hier ihre Geschichte zu erzählen. Und das hat auch geklappt. Da hat die Vorsitzende hat meine E-Mail an ihre Mitglieder weitergeleitet und da haben wir die ein oder andere Rückfrage oder beziehungsweise Rückantwort erhalten.
Wie viele Rückfragen haben Sie denn ungefähr bekommen? Wie viele Zeitzeugen? Und gibt es da eine besondere Story, die man vielleicht erzählen könnte?
Insgesamt konnten wir seitdem wir hier arbeiten und die Gedenkstätte aufhaben, schon einen relativ großen Zeitzeugenpool anfertigen. Also mittlerweile sind es bestimmt schon über 100 Zeitzeugen, die sich hier gemeldet haben, die wir angeschrieben haben, angerufen haben, etc. Die Geschichten sind eigentlich alle sehr spannend. Ich möchte auch gar nicht sagen, die eine ist spannender als die andere, weil das kann man gar nicht so verallgemeinern. Es ist jede für sich ist sehr individuell, aber ich hätte zwei Geschichten, die eigentlich sehr besonders sind. Also das Besondere an den Geschichten ist, dass man den Familien keinen konkreten Tatvorwurf machen konnte. Also die eine Familie war Mutter, Vater, Tochter und Sohn. Die wollten unbedingt die DDR verlassen, waren Weihnachten bzw. zwischen Weihnachten und Silvester schon mal an der tschechischen Grenze gewesen, beziehungsweise damals tschechoslowakischen Grenze gewesen, sind von Grenzern dort 24 Stunden festgehalten worden und dann aber wieder sind wieder auf freien Fuß gekommen und des Landes verwiesen worden. Und das Bemerkenswerte an der Sache war, dass die Grenze das an die Staatssicherheit der DDR nicht weitergegeben hat. Und dann hat sich die Familie dazu entschlossen, es eben doch weiter zu probieren. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie haben die österreichische Botschaft quasi besetzt. Also im Offiziellen hieß das dann, die hatten einen Besuch beim österreichischen Botschafter. Nun war das allerdings für die Staatssicherheit kein Grund, die Familie zu inhaftieren. Und aufgrund der Recherchen sind die dann aber auf einen Brief gestoßen von dem Vater an eine Verwandte im Westen und sind darauf aufmerksam geworden, dass die halt ein halbes Jahr vorher an der Grenze gewesen sind. Haben dann mit den Grenzern Kontakt aufgenommen, da ist es rausgekommen, dass sie in Grenznähe waren und sind dann wegen des ungesetzlichen Grenzübertritts verurteilt worden zu mehreren Monaten. Also die sind dann alle vier inhaftiert worden. Die Frauen sind nach Stolberg gekommen, also nach Hoheneck gekommen, in das Frauengefängnis. Der Vater nach Cottbus in den Strafvollzug und der Sohn kam nach Halle. Also es ist in der Hinsicht eine sehr dramatische Geschichte. Und die zweite Geschichte ist im Endeffekt sehr ähnlich. Die junge Frau lernte im Urlaub ihren Mann kennen, verlobten sich, der Mann war Bundesbürger gewesen. Die junge Frau hatte in der DDR keine Familie mehr gehabt, wollte eben ausreisen, wollte ihn heiraten. Das hat man ihr nicht gewährt. Also die hatte mehrere Ausreiseanträge geschrieben, die immer wieder abgelehnt wurden. Und dann versuchte die Staatssicherheit, ihr eben mehrere Paragraphen zu konstruieren. Also sie versuchten ihr eine ungesetzliche Grenzübertritt nachzuweisen, das scheiterte. Dann versuchte man ihr eine Agententätigkeit nachzuweisen, das scheiterte. Und im Endeffekt, weil die Frau diese Antworten des Ministeriums für Inneres also diese Ablehnung der Ausreiseanträge, ihrem Verlobten mitgeteilt hat, über Telefon oder per Brief, hat man sie dann verurteilt wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme.
Wie ist denn so ein Gespräch mit so einem Zeitzeugen? Merkt man das richtig, dass es noch an denen nagt? Weil ich kann mir ja gut vorstellen, dass wenn man eine Zeit lang hier drin ist mit den derartigen Methoden, dass es einen als Mensch doch schon sehr, sehr belastet.
Unterschiedlich, aber hauptsächlich eigentlich ja. Also gerade die Zeitzeugen, die das erste Mal seit ihrer Haft wieder herkommen, die sind im Foyer noch ganz ruhig. Und dann gehen wir mit denen ja in die Haftetage und zeigen denen die Haftetage, wie sie aussieht. Und die meisten, in den meisten kommen dann die Gefühle von damals wieder hoch. Das ist dann ganz unterschiedlich. Da kommt eine Wut auf das System damals. Da kommt natürlich auch Trauer auf das, was man erlebt hat. Und im Großen und Ganzen nagen die meisten heute noch daran. Weil das größte Problem, das sie hatten, war eben, dass sie zu Unrecht eingesperrt waren. Also eingesperrt waren, weil sie ihre eigene Meinung kundtun wollten oder weil sie verreisen wollten, weil sie das Land verlassen wollten.
Die Ergebnisse der Befragungen werden ja in Medienstationen präsentiert. In welcher Form wird das dargestellt? Wird man da Videos sehen, Texte, Bilder? Was wird es da alles zu sehen geben?
Wir haben da zwei unterschiedliche Methoden, das zu zeigen. Das ist zum einen der große Film Gesichter und Stimmen aus der Haft. Dort haben wir aus 30, 35 Zeitzeugeninterviews einzelne Clips herausgenommen, die die verschiedensten Themen behandeln, also das Klopfalphabet oder das Essen, die Hygiene, das Schließpersonal, die eben dazu was gesagt haben. Diese Clips haben wir zu einem großen Film zusammengeschnitten, der geht mittlerweile eine Stunde und der wird in der Haftetage zu sehen sein, dass der Besucher, Schüler, Studenten einen Eindruck davon bekommen, was Haft bedeutet hat. Und das andere sind dann die Medienstationen, die in einer Dauerausstellung zu sehen sein werden. Dort geht es eben auch um die Themen der einzelnen Räume. Also beispielsweise in einem Raum behandeln wir die Biermann-Ausbürgerung und dazu wurden natürlich auch die ein oder anderen Zeitzeugen befragt, beziehungsweise gibt es auch zwei, drei Zeitzeugen, die genau deswegen, weil sie sich für Biermann stark gemacht haben, beziehungsweise gegen die Ausbürgerung stark gemacht haben, die deswegen inhaftiert waren. Und da erzählen wir an dieser Medienstation mit den Zeitzeugen eben die Geschichte der Biermann-Ausbürgerung.
Der Gefängnisalltag war ja sehr hart gewesen. Oben haben wir auch den schalldichten Raum, was ja auch eine, ich sag mal, eine Foltermethode war. Was finden Sie persönlich am schlimmsten oben im Gefängnistrakt? Was finden Sie am unmenschlichsten?
Ja, die Isolierzelle, die ist am unmenschlichsten. Allein das Gitter in der Zelle, das den Inhaftierten von der Toilette trennt und ihn zwingt, dass jedes Mal, wenn er auf Toilette musste, laut rufen sollte oder schreien sollte oder sich irgendwie bemerkbar machen musste, nur weil er einem menschlichen Bedürfnis nachkommen möchte. Und der jeweilige Schließer dann auch noch in der Tür stehen geblieben ist und dem jeweiligen zugeguckt hat, ist eigentlich das Unmenschlichste an der ganzen Etage.
Dann als abschließende Frage, gibt es etwas, was Sie in Ihrer Arbeit besonders lieben, was Ihnen wirklich am meisten Spaß macht?
Ja, das ist der Umgang mit den Zeitzeugen, die vielen Geschichten, die ich da zu hören bekomme. Und das sind die Führungen mit Schülern und jungen Menschen, die machen mir am meisten Spaß.
Gut, dann vielen Dank an Ihnen, Frau Metag.
Also, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten, wie viel Arbeit hinter diesem Projekt gesteckt hat. Und wenn wir jetzt bei dem einen oder anderen das Interesse wecken konnten, dann schaut es euch einfach selber an am 4. Dezember zu der Ausstellung, die dort eröffnet wird.
Zu guter Letzt wollen wir uns auch noch bei Radio Frei bedanken für die Möglichkeit, mal zu sehen, wie so eine Radiosendung aufgebaut wird. Natürlich gilt auch ein großes Dankeschön an die Gedenkstätte und an alle Leute, die dort gearbeitet haben, die wir interviewen durften, dass sie sich einfach Zeit genommen haben für uns. Und wir von der Walter-Gropius-Schule, wir Schüler, wollen uns jetzt noch verabschieden und sagen Tschüss.
Ciao.